Mittlerweile stammt nur noch ein Bruchteil der in Deutschland und Österreich verwendeten Wolle von einheimischen Schafen und auch die Verarbeitung findet oftmals woanders statt. Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Wie ist die wirtschaftliche Lage für WollproduzentInnen in Deutschland und Österreich momentan? Welche lokalen Initiativen gibt es, die einheimische Schafwolle nutzen? Und was wäre nötig, damit Textilien aus Wolle von der Faser bis zum fertigen Produkt wieder in Mitteleuropa hergestellt werden können? Darüber unterhalte ich mich heute mit Constanze Derham von Texte und Textilien. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Textilportal-Podcast. Ich habe heute wieder Constanze Derham zu Gast. Constanze ist Verlegerin. Sie gibt in ihrem Verlag Texte und Textilien Bücher über Textilien und Mode heraus und vor allem aus kulturhistorischer und gesellschaftlicher Perspektive. Und Constanze ist sozusagen eine Faser-Expertin hier im deutschsprachigen Raum. Deswegen habe ich sie auch heute wieder eingeladen. Und wir wollen heute sprechen über Wolle, also Wolle aus verschiedenen Perspektiven. Schafwolle. Herzlich willkommen, Constanze.
Hallo.
Ja, sag doch mal, wie wollen wir denn starten? Starten wir mal mit so, wie schaut es denn aus mit der Versorgung mit Wolle aus einheimischer Produktion? Vielleicht ein bisschen so im historischen Kontext. Wie war denn das früher in Deutschland und wie ist es heute?
Ja, wir wissen ja alle, dass das, also oder ahnen alle, dass das heutzutage nicht mehr so ist, dass die Wolle, die wir vielleicht als Pullover tragen oder verstricken, aus der unserer näheren Umgebung kommt. Aber früher war es tatsächlich so, dass Wolle im Grunde einer der Hauptfaserlieferanten war. Also im Mittelalter waren Wolle und Leinen eigentlich die beiden Fasern, die man getragen hat. Und auch gerade um Wolle und den Wollhandel gab es ja auch schon sehr früh Handelsverbindungen und es gab Qualitätsstandards, also die von Zünften festgelegt wurden, weil da auch damals schon ziemlich viel betrogen wurde. Also das war wirklich so ein Wirtschaftszweig, der mehrere Gewerke umfasst hat und ja auch sehr bestimmend war im Mittelalter.
Ach, schon im Mittelalter war das so?
Ja.
Ja. Na, das ist ja voll spannend, weil ich habe ja so mal diese Frage gestellt, wann haben eigentlich unsere Bauern aufgehört, die Fasern für unsere Kleidung zu produzieren? Und du hast schon mal gesagt, dass das eigentlich schon sehr, sehr lange so ist, dass wir, also dass quasi die Versorgung mit Textilien oder in diesem Fall mit Wolle einfach gar nicht lokal gegeben war. Ja, das, also, und das fasziniert mich ja immer wieder, wenn man daran denkt, dass, also wenn du sagst, schon im Mittelalter wurde Wolle gehandelt ganz viel und über weite Strecken geliefert und transportiert. Und schon damals sagst du, gab es dann so Standards für, wie kann man sich das vorstellen, für die Feinheit der Wolle oder welche Standards waren
ja,
das?
Ja, also der Handel, der lief vor allem dann schon mit den fertigen Tuchen ab. Also die Produktion war tatsächlich eher regional organisiert, aber Tuchhändler, also man kennt das ja vielleicht auch noch von den großen Familien im Mittelalter, die damals schon reich wurden, das waren oft Tuchhändlerfamilien. Und es gab da tatsächlich Produktions- und Qualitätsstandards, dass also gewisse Städte oder Zünfte dann irgendwelche Tuchsiegel herausgegeben haben. Das waren so eine Bleiplompen mit so einem eingeprägten Wappen oder mit so einem Zunftzeichen. Die sind auch noch in vielen Museen zu sehen. Deswegen weiß man so viel darüber, weil sich die halt erhalten haben. Und mit denen waren diese Tuchballen gekennzeichnet. Und dann war das also praktisch so wie so ein Markenstoff heute, dass man weiß, okay, also da sind dann diese bestimmten Maße eingehalten worden. Also zum Beispiel, die sind dann wirklich so breit, wie sie breit sein sollen. Und das Tuch hat ein gewisses Gewicht und eine gewisse Dichte. Und eben die Wolle hat eine bestimmte Qualität. Und nach dem, was man liest, wurde damals dann aber auch schon fleißig gefälscht. Da gab es dann sehr hohe Strafen auch drauf.
Okay.
Also so, das war sowas wie so ein Markenzeichen, einfach so ein Label, was ja heute im Grunde auch noch der Fall ist, dass man sagt, okay, das Etikett von der Firma XY, das verbirgt sich jetzt dafür, dass das wirklich eine bestimmte Qualität hat.
Das ist ja voll spannend. Was waren denn da? Da gab es ja wahrscheinlich auch so Zentren, dann so Handelszentren für gewisse Tuche oder was waren denn damals so bekannte Marken oder bekannte Städte?
Naja, Augsburg zum Beispiel.
Augsburg.
Ja, und also in Belgien war auch immer so ein ganz großes Zentrum der Tuchproduktion und Norditalien, das ist ja heute auch noch
Ja, ja.
der Fall, dass da dass, die guten italienischen Stoffe aus Norditalien kommen.
Oh ja, oh ja. Ich habe ja mal aus einer Herrenschneiderei ein paar Ballen so eines ganz feinen Kammgarnes geerbt, das so für Anzugstoffe verwendet wird.
Ja.
Ja, also ganz, ganz feine Woll. Leider sind mir dann hier bei mir die Motten dran
Oh
gekommen. Von daher
nein.
weiß ich, dass es tatsächlich echte Wolle war, aber
Oh
ganz
nein,
fein
ja.
gewebte und auch sehr, sehr teure. Also da waren damals noch Schillingpreise drauf, so
Ja.
um die 400 Schilling der Meter. Das wären heute umgerechnet ja an die 40 Euro.
Ja,
Nach
ja,
heutigem
ja.
Maßstab, ja.
Genau, und da war
Aha.
sicherlich in der Webkante eingewebt, wie die Firma heißt, von der es kam.
Ja, das ist
Ja,
richtig.
genau.
Ah, okay.
Das Tuchsiegel modern sozusagen.
Na, sehr spannend. Ja, und ja, richtig. Und gerade in der Schneiderei sind ja so italienische Anzugstoffe sind sehr, sehr bekannt und auch wirklich hochwertig und hochpreisig, auch heutzutage noch, ne?
Ja, genau. Genau. Und im Mittelalter war es aber vor allem so, dass Spanien tatsächlich der beste Faserlieferant war, weil die Merino-Schafe hatten.
Ah ja.
Und während es eben in Mitteleuropa einheimische Schafrassen waren, die nicht so feine und nicht so langfaserige Wolle besitzen.
Ja.
Und es heißt auch, dass es tatsächlich bis ins 18. Jahrhundert ein ganz strenges Exportverbot gab für Merino-Schafe in Spanien. Also das ist, ich weiß jetzt nicht, wie fundiert das ist. Also man liest ab und zu, dass quasi die Todesstrafe
Ui.
darauf galt, wenn man Merino-Schafe außer Landes geschafft hat. Und
Okay.
die moderne Schafzucht in Deutschland, also mit Rassen, die dann auch längere Fasern haben, in denen die das Merino-Schaf eingekreuzt ist, die gibt es erst seit dem späten 18. Jahrhundert. Es gab da so eine Expedition, das war das aus dem Königreich Württemberg, der hatte da so eine Pläne, praktisch die Wollproduktion in seinem Land zu fördern und hat dann eine Kommission von zwei, drei Leuten und einige Schäfer nach Spanien geschickt, damit die dort Merino-Schafe, also Zuchtschafe, einkaufen. 1786, das ist eine total irre Geschichte, weil die natürlich mit Postkutschen und irgendwie Tage, wochenlang nach Spanien unterwegs waren. Da ist man ja nicht einmal so schnell hingefahren. Dann mussten sie in
Ja.
Spanien erstmal verschiedene lokale Schafmärkte bereisen, bis sie dann Leute gefunden haben, die bereit waren, ihnen Schafe zu verkaufen. Also so eine
Ja.
kleine Herde. Und dann hatten die eine Herde irgendwie mit 40 Schafen, also irgendwie 10 Mutterschafe und 30 Böcke heißt es. Und die mussten dann ja nach Württemberg geschafft werden, also
Ja.
durch Spanien durch Frankreich durch, zu Fuß
Ja.
mit diesen Schäfern. Und das war eine unglaubliche Expedition.
Ich wollte gerade sagen, ja, wie lange waren die unterwegs? 3, 4 Monate zu Fuß?
Aber das weiß
Zwei,
ich
drei
gar nicht.
Monate? Hm,
Ja, also mehrere
wahrscheinlich,
Wochen
ja.
auf jeden Fall. Dann sind unterwegs
Mehrere
noch
Wochen.
Schafe gestorben natürlich und alles Mögliche. Man hatte zu tun mit irgendwelchen Wegelagerern und sowas. Also das war eine ganz irre Geschichte. Aber sie haben es geschafft, ausreichend Schafe nach Württemberg zu schaffen.
Ja.
Und dadurch ist dann das württembergische Landschaf entstanden. Also man hat einerseits diese Merino-Schafe vermehrt und hatte dann Merino-Herden dort und hat das dann aber auch mit einheimischen Schafen gekreuzt. Und dieses Merino-Landschaf oder Württemberger Schaf, das ist jetzt, glaube ich, immer noch die häufigste Schafrasse in Deutschland.
Aha, das ist ja voll spannend. Aber das war quasi damit man nicht diese Tuche immer von woanders zukaufen muss, sondern dass man einfach auch bessere Faserqualität oder besser, eigentlich sollte man sagen, so einheimische scharfe kurze Fasern, ausländische scharfe lange Fasern, kann man das so
Ja, und
verkürzen
einheimische Schafe
damals?
vor allem auch dicke Fasern. Das ist dann diese gröbere Wolle, die natürlich auch mehr kratzt und
Ja.
aus der man diese feinen Tuche nicht herstellen kann.
Verstehe.
Und man muss diese Expedition natürlich auch im Kontext des 18. Jahrhunderts sehen mit dem Absolutismus, dass man eben auch die Wirtschaftskraft seines Landes fördern wollte. Und diese Merino-Schafe, die auch sehr viel Wolle einfach erzeugen, damit war es dann auch möglich, diese ganze Wollverarbeitung im Grunde auf so ein industrielles Level zu heben. Also weil man eben viel Fasern hatte und große Herden und dann auch zum Teil Ackerland in Schaf Weideland umgewandelt hat, was dann für die Bevölkerung teilweise auch nicht so günstig war. Aber dadurch war es eben erst möglich, große Manufakturen für die Wollverarbeitung dann auch am Laufen zu halten.
Ja.
Also das war so im Sinne dieses ganzen Wirtschaftsprogramms, was im Absolutismus die Landesherrscher ja betrieben haben, dass man eben so die Erzeugnisse des Landes fördert und versucht eben auf so eine, also von dieser kleinen Kleinwirtschaft, wo jeder Bauer irgendwie 5 Schafe hat und dann da
Ja.
regional so ein bisschen was gehandelt wird, eben so sozusagen auf den Weltmarkt auch zu treten, auf den damaligen.
Spannend. Das ist aber, klingt auch so, als ob damals die Schafe durchaus wegen der Wolle gehalten worden wären. Ja, oder ob das,
Ja.
dass das ein wichtiger Faktor wäre, oder wohingegen es ja heutzutage so ist, dass, also zumindest in Österreich, die Wolle eher so ein ungeliebtes Abfallprodukt ein bisschen ist von den Schafen und die Schafe hauptsächlich wegen Fleisch und Milch gehalten werden. Zumindest in Österreich ist das so. Wie ist denn das bei euch in Deutschland?
Ja, das ist im Grunde auch so. Also in Deutschland spielt die Landschaftspflege durch Schafe noch eine ganz große Rolle, dass solche Gebiete wie die Lüneburger Heide oder die Rhön eben mit Schafen bewirtschaftet werden, weil diese Landschaftsform, also diese offenen Flächen, zum Beispiel in der Lüneburger Heide, eben dadurch davor bewahrt werden, dass sie zuwachsen, indem da Schafe weiden. Oder auch die ganze Deichbefestigung. Das ist auch so ein Ort, wo Schafe eingesetzt werden. Das wird dann auch dafür subventioniert. Und Lammfleisch und sowas ist eigentlich auch nur ein, ja, so ein Nischenprodukt im Grunde. Aber
Aha,
die
das ist, ja, das ist spannend, weil
mittlerweile.
ich habe, ich hab ja auf deinen Hinweis hinauf mal das österreichische Statistische Zentralamt auch bemüht, wo es so eine Statistik gibt für wie viele Schafe und Ziegen gibt es in Österreich. Und das ist in den letzten 10 Jahren tatsächlich gestiegen. Also es waren Anfang an, so um 2011 waren es ungefähr 300.000 Schafe, jetzt sind es 400.000 Schafe circa. Wobei die aber, wie gesagt, vorwiegend für Fleisch und Milch eigentlich gehalten werden. Und dann gibt es auch noch dieses schöne Wort, dass die Schafe sind gealbt. Das heißt, dass sie wirklich auch für die Pflege von Berggebieten und Steilflächen eingesetzt werden. Ob es da Förderungen gibt, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es einige Vermarktungsverbände gibt, zum Beispiel das Weizer Berglamm hier in der Nähe von Graz. Also Weiz ist ein Ort rund 40 Kilometer entfernt, da gibt es das Weizer Berglamm, das auch so vermarktet wird, also wirklich für die Fleischgewinnung. Wohingegen ich gehört habe, dass jetzt zunehmend Rassen eingesetzt werden, die keine Wolle produzieren, also die quasi wieder zurückgezüchtet worden sind, damit sie weniger Wolle haben, damit sie nicht geschoren werden müssen, weil eben so der Schwerpunkt auf Fleisch und Milch ist und relativ wenig die Faser verwertet wird. Wie ist denn das bei euch in Deutschland? Ist das so ähnlich?
Was da für Rassen jetzt eingesetzt werden, also ob man tatsächlich versucht, die Wolle loszuwerden, kann ich gar nicht sagen. Also ich habe gefunden, dass bis in die 50er Jahre tatsächlich die Wolle der Hauptertrag bei Schafen war, also auf das, den man auch
Ah
Wert
ja.
gelegt hat, also dass 90% des Ertrags eines Schafs war im Grunde die Wolle, die es hatte.
Der Wahnsinn.
Und dann
Okay.
ist das aber umgeschlagen.
Ja.
Also 1950 hat 1 Kilo Wolle auch noch ungefähr 4,50 Mark gekostet, also 2,30 €. Und heute ist man bei Preisen von 50 Cent bis 1,20 € pro Kilo Wolle.
Ja, das ist sehr ähnlich. Ich habe letztens ein Telefonat geführt, einmal mit jemand vom österreichischen Schafzuchtverband. Der hat gemeint, früher hat man 30 Schilling das Kilo für die Wolle bekommen. Also das wären jetzt, ja, sagen wir mal, 3 € rund. Das ist ja ein bisschen, hat sich ein bisschen geändert. Und da wurde teilweise sogar gestohlen, hat er gesagt, und die Schafe wurden auf der Weide geschoren. Also da hat man auf die Schafe aufpassen müssen, ja, dass nicht bei Nacht und Nebel jemand anderer kommt, um die Schafe zu scheren und die Wolle davon zu tragen. Und heutzutage ist es ja eher so, also in Österreich hat er gesagt, kriegt man gerade 50. Warte mal, wo habe ich das aufgeschrieben? Genau, er sagt, derzeit sind rund 1 € pro Kilo Schafwolle die konventionelle Merino-Langwolle, ja, und die Biowolle 1,20 € bis 1,30 € das Kilo. Aber das ist die lange, ja, das ist die tolle Merino-Langwolle, 1,20 bis 1,30 €. Und für normale, also eben eher gröbere Fasern oder so, ist es um einiges weniger wieder. Und du hast so eine interessante Zahl noch rausbekommen, wie viel kostet das Scheren eines Schafes?
Ja, etwa 3,80 €.
Ja.
Ja, also die deutschen Statistiken sagen, also es gab in den 1990er Jahren einen großen Preisverfall bei Wolle, also wo die Preise praktisch von 1,80 bis 2,30 € pro Kilo eben auf diese 50 Cent bis 1,20 runtergegangen sind. Und da sieht man dann auch, dass die Zahl der Schafe zurückging. Also es ist ganz spannend. Also um 1900 gab es im Deutschen Reich noch fast 10 Millionen Schafe. 1950 in der Bundesrepublik und DDR zusammen 2,7 Millionen Schafe.
Wow.
1990 waren es dann 3,24 Millionen und im Moment sind wir bei uns ungefähr 1,5 Millionen Schafen.
1,5 Millionen. Okay, also auf die Einwohner umgerechnet hat dann Österreich einen höheren prozentuellen Anteil mit unseren
Ja.
400.000. Ein bisschen, vielleicht liegt das in den Alpengebieten. Aber das ist
Ja,
ja
das kann
spannend. Das heißt,
sein.
also Fazit daraus ist einfach, die Preise für regionale Wolle sind extrem verfallen und deswegen ist es eigentlich für Bauern nicht besonders attraktiv, also Wollschafe zu halten oder die Wolle von den Schafen wirklich zu verarbeiten, weil sie einerseits total wenig dafür kriegen. Also wenn du sagst, das Scheren eines Schafes kostet 3,80 und das gibt was 4 bis 5 Kilo Wolle und dafür kriegst du 80 Cent. Das heißt, wir rechnen fünf. Na, da steigt er vielleicht gerade eben aus. Er macht vielleicht gerade keinen Verlust. Ja,
Ja, genau.
aber und das hängt ja auch ein bisschen zusammen mit der, wie soll man sagen, mit dem Angebot, weil ich meine, Schafwolle, also gerade Merino-Wolle, kommt ja heutzutage hauptsächlich aus Südamerika, aus Neuseeland und aus Australien. Ja?
Ja.
Und dafür werden auch am Weltmarkt höhere Preise bezahlt, interessanterweise. Also hängt einerseits zusammen mit dem globalen Warentransport, ja, und wie soll ich sagen, welche Fasern auch von den Konsumentinnen, oder ich weiß nicht, ob man es jetzt auf die Konsumentinnen abwälzen kann, ja, aber welche Fasern Konsumentinnen gerne kaufen, nämlich möglichst weiche, flauschige und we weniger irgendwie steifere und kratzige Fasern, kann man das so sagen.
Ja, das
Ja.
ist sicherlich ein Grund, aber man muss auch andererseits bedenken, dass diese Vermarktungsstrukturen, dass die Wolle eben global gesehen importiert wird bei uns, dass es das auch schon sehr lange gibt. Also das hat sich dann mit der industriellen Wollverarbeitung einfach so entwickelt, weil diese Fabriken natürlich auch gewisse Mengen brauchen, um zu laufen. Und es immer einfacher ist, wenn man an der Wollbörse in London irgendwie dann gleich, was weiß ich, ein ganzes Containerschiff voll Wolle kauft, als wenn man an irgendwelchen regionalen Wollmärkten im Inland hier ein bisschen und da ein bisschen. Ich glaube, das ist einfach so was, was sich durch die Globalisierung schon auch seit dem 19. Jahrhundert so entwickelt hat. Also man muss bedenken, das war auch recht spannend und neu für mich. Ich habe Quellen gefunden, wie denn die Wollversorgung Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland war. Es gibt
Ja.
da Untersuchungen, also weil man das dann halt im Ersten Weltkrieg dann auch sehr stark gemerkt hat, wo dann diese Globalisierung dann ja ein Problem war. Also es war
Ja.
schon um 1914 so, dass die meiste Wolle importiert wurde. Also zu 55% stammte damals die Wolle aus englischen Kolonien, die in Deutschland verarbeitet wurde, also aus Australien, Neuseeland, Südamerika, zum Teil auch,
Wow.
also Südafrika damals noch, war auch eine.
Südafrika, ne?
Genau, und zu 30% aus Südamerika. Und nur 7% des inländischen Wollverbrauchs konnte 1914 von eigenen Schafen gedeckt werden. Und man hat dann
Wow.
natürlich auch versucht, das Ruder da rumzureißen, weil man ja allein schon für diese ganzen Uniformen unheimlich Wolle brauchte im Ersten Weltkrieg. Aber das ging
Ja.
einfach nicht. Das war eben schon so vernetzt und diese Handelswege und diese Wollqualitäten und dass man eben große Mengen importiert, das war damals schon
Ja.
so etabliert, dass man das nicht einfach wieder ändern konnte. Und
Ja.
das hat sich
Diese
dann eben
Handelsbeziehungen, ja.
im
Ja,
20.
und auch
Jahrhundert
bei.
so fortgesetzt.
Verstehe, weil du hast gesagt, für Uniformproduktion, das heißt, Erster, Zweiter Weltkrieg sind wir da in dem Bereich, dass Uniformen aus Wollstoffen hergestellt wurden.
Ja, am Anfang zumindest. Also im
Ja.
Ersten Weltkrieg war es dann so, dass der Anteil an Recyclingfasern, also Kunstwolle nannte man das damals, dass das immer stärker, immer mehr wurde, also wohl mehr als die Hälfte dann zum Schluss. Also, dass man eben Wollsachen gesammelt hat, also gerade so Strickware, und das wird ja heute auch noch gemacht, dass das dann alles wieder auseinandergerissen wird, sodass man dann wieder Fasern hat, die zwar relativ kurz sind, die man aber neu verspinnen und neu verweben kann. Und das wurde im Ersten Weltkrieg auch gemacht. Und im Zweiten Weltkrieg im Grunde wieder das gleiche Spiel. Man hatte zu wenig Fasern. Dann wurde ja auch mit Kunstfasern experimentiert, also auch Viskose zum Beispiel. Aber im Grunde hat sich das im 20. Jahrhundert nicht mehr geändert, dass der Großteil der Wollfasern importiert wird und daran eigentlich auch gar nichts mehr zu ändern ist bei den Mengen, die benutzt werden und die gebraucht werden.
Bei den Mengen, die verarbeitet werden.
Ja.
Ja, das ist sehr, das finde ich sehr spannend. Ich war letztes Jahr in einer Corona-Pause mal bei einem wollverarbeitenden Betrieb in der Steiermark, also Steiermark Grenze zu Salzburg. Die stellen Loden her, also es ist alles in einem Gebäude eigentlich. Das war total spannend. Die kriegen von da, wo sie die Rohwolle reinkriegen, die sie halt auch vom Großmarkt kaufen teilweise, weil das ist so ein riesen Lodenbetrieb. Die stellen Loden her oder hatten zum Teil Kunden aus der französischen Haute Couture und so und haben für so Yves Saint Laurent mal oder beziehungsweise Karl Lagerfeld hatte da mal eine Kollektion, für den haben sie auch gearbeitet. Sehr, sehr spannend. Vielleicht sollte ich doch mal diesen Artikel endlich veröffentlichen. Jedenfalls hat der, ich meine, das ist ein Betrieb, der sitzt jetzt in der Mitte Österreichs quasi. Die kaufen und verarbeiten zum Teil auch regionale Schafwolle, weil gerade im Lungau das Lungauer Steinschaf oder Bergschaf, da gibt es einfach sehr viele Schafe. Aber ich habe ihn damals eben gefragt, wie viel er eigentlich für die verschiedenen Wollqualitäten zahlt oder für die verschiedenen Faserqualitäten, muss man eigentlich sagen, weil das halt ein international agierender Betrieb ist, der auch tatsächlich am Großmarkt in Hamburg und so weiter die Sachen einkauft. Und da hat er damals gesagt, dass die Einkaufspreise netto wären für regionale Schafwolle, zahlt er 3 € das Kilo, für Alpaka, das halt von woanders kommt, 9 bis 10 €, Merino 12 €, da kauft er meistens gleich einen Container, so 8 bis 10 Tonnen, ja, die aus Südamerika kommt und wo er auch gesagt hat, er achtet darauf, dass es mulesingfrei ist und so. Dann Angora vom Hasen 30 bis 40 € das Kilo. Yak kostet 40 € das Kilo und Kaschmir von der Ziege aus dem Himalaya-Gebiet 120 € das Kilo. Das heißt, für 1 Kilo Kaschmir Fasern zahlt er 120 € das Kilo und er hat dann auch dazu gesagt, was natürlich Tür und Tor öffnet für Beschiss, indem dann das Kaschmir halt nicht reines Kaschmir ist, sondern andere feine Fasern zugemischt werden, einfach ja, weil es einfach so unglaublich teuer ist. Ja. Und das ist natürlich sehr spannend. Ich habe schon den Eindruck, dass das bildet so ein bisschen ab, das, was man flauschiger ist, teurer auf jeden Fall, ja. Und seltene Fasern, so wie Kaschmir, weil Kaschmirziegen, die werden ja ausgebürstet, da kriegt man aber immer, keine Ahnung, ein paar Gramm oder was raus pro Tier pro Jahr. Und je seltener, desto teurer. Aber es ist schon, also die Relation ist einfach so unglaublich, dass etwas, was bei uns regional gewachsen ist, eine Schafwolle, auch wenn es jetzt zum Beispiel Merino Langwolle ist, halt 1,20 € ist, oder der Bauer 1,20 € dafür bekommt, und die Merino Wolle aus Südamerika einfach 12 € das Kilo. Ja.
Ja.
Ja, aber so wie du sagst, das ist halt bei den Mengen, die so in der Textilindustrie verarbeitet werden, ich weiß gar nicht, wie viel Schafweiden man da noch aufmachen müsste in Deutschland und in Österreich, um diese Mengen dann überhaupt herstellen zu können.
Sicherlich sehr viel mehr als jetzt.
Aber es müsste sich halt auch an der Preispolitik was ändern.
Ja. Naja, es gibt ja so ein paar regionale Anbieter, die versuchen, die regionalen Wollen zu nutzen. Da habe ich aber gefunden, dass in Deutschland zumindest ein sehr großes Problem ist, dass gar nicht mehr die gesamte Verarbeitungskette im Inland stattfinden kann. Also der Knackpunkt ist wohl, dass es in Deutschland keine Wollwäscherei mehr gibt. Also der erste Schritt der Verarbeitung, dass die Schafwolle, die ja geschoren ist, die wo ja irgendwie Dreck drin ist und Schafköttel und Pflanzenteile und wahrscheinlich auch irgendwelche Viecher, also ich nehme an, das lebt ganz gut, was man da abschert, die muss halt erstmal gewaschen werden. Und diese Wollwäscherei gibt es in Deutschland nicht mehr. Da hat wohl der letzte Betrieb 2009 geschlossen. Das heißt, die Wolle muss nach Polen oder nach Belgien gebracht werden. Da gibt es noch Wollwäschereien. Und der zweite Punkt ist, der eben diese regionale Wollproduktion auch schwierig macht. So eine Wollwäscherei braucht wohl mindestens 500 Kilo Wolle, um überhaupt erstmal anzulaufen. Das heißt, wenn man da mit so einer kleinen Menge kommt, also 100 Kilo Wolle wäre ja jetzt auch nicht gerade wenig. Ich stelle mir das vom Volumen her schon ziemlich viel vor. Aber damit kann man halt nicht ankommen. Da muss man so lange sammeln, bis man 500 Kilo zustande zusammen hat. Und das ist natürlich, wenn dann schon der erste Verarbeitungsschritt so ein Problem darstellt, ist es natürlich schwierig, so eine regionalen Strukturen aufzubauen. Und dann auch die weitere Produktion ist eigentlich auch schwierig, weil es da auch nur noch wenige Betriebe gibt.
Ja, soweit ich weiß, gibt es auch so EU-Direktiven, dass man zum Beispiel das Wollvlies direkt von der Schuhe, direkt quasi vom Schaf oder vom Schäfer direkt weg gar nicht einfach so kaufen darf, weil da gibt es gewisse hygienische Bestimmungen und wie gesagt, es muss vorher gewaschen werden. Ich habe letzte Woche gesprochen mit Detlef und Anne von Wollkraut. Das ist so eine Zeitschrift für alle, die es noch nicht kennen, die jetzt relativ neu ist in Deutschland, wo es also kreativ mit Naturfasern, da geht es vom Schaf weg quasi hauptsächlich um Spinnen und Färben und um Weben und Stricken auch und Filzen. Und die haben wohl gemeint, dass es jetzt doch einige kleinere Betriebe wieder gibt, die Wolle waschen, wo man auch die Wolle hinbringen kann und die sie waschen. Ja, da gibt es jetzt gerade ein paar. Ich sammle das auch am Textilportal. Wir werden eine neue Kategorie ein bisschen eröffnen, ja, die so diese Faserproduktion abdeckt und auch das abdeckt, ich habe hier Wolle, wo kann ich sie denn hinbringen zum Waschen oder wer wäscht sie für mich? Ja. Aber das ist also wirklich, wirklich sehr im Kleinen und das ist etwas, was jetzt gerade startet, weil eben, wie du gesagt hast, weil es da eine große Lücke gibt oder einen großen Bedarf, wenn eben große Wäschereien nur große Mengen dann nehmen und in Deutschland gibt es gar nicht mehr. Da ist jetzt gerade ein bisschen was am Aufbruch, habe ich so das Gefühl, dass so kleinteilig doch hier und da wieder ein bisschen Wolle gewaschen wird, auch als Dienstleistung, wo man mit kleinen Mengen hingehen kann. Ich hab gehört, dass es in Österreich, also eben bei dem einen Telefonat mit dem Oberösterreichischen Schafzuchtverband, wir haben vorher schon gesagt, es zahlt sich für viele Bauern gar nicht aus, die Schafe scheren zu lassen, beziehungsweise scheren müssen sie sie oft, weil ja die Schafe sonst sterben, wenn sie die Wolle nicht runterkriegen vom Körper. Aber dass das dann oft kompostiert wird oder vielleicht gerade noch zu irgendwelchen Pellets verarbeitet, die dann auch als Düngemittel eingesetzt werden können. Es gibt in Österreich so Wollsammlungen und also so zentrale Wollsammlungen zu gewissen Daten in den einzelnen Bundesländern. Wo der Schafzuchtverband zum Beispiel die Wolle dann einsammelt und im Gros dann weiterverkauft am Großmarkt, ja. Und die dann zu, keine Ahnung, zu Bettwaren verarbeitet werden oft, also zu Matratzen und Kissen und solchen Dingen.
Oh, das ist ja spannend. Sowas habe ich für Deutschland nicht gefunden. Müsste ich gerade noch mal konkret schauen.
Also ich weiß es zumindest von Oberösterreich, weil mit dem habe ich konkret telefoniert. Und in Tirol weiß ich auch, da gibt es im Zillertal eine Wollverwertung, die nicht nur die Wolle schon, also ich glaube, das ist jetzt dritte Generation Familienbetrieb, die seit den 60ern die Wolle einsammeln, waschen, verarbeiten und hauptsächlich verarbeiten zu Filz, Matten und auch zu Teppichen teilweise. Ja, also die den Weg wirklich bis zum Endprodukt fertig gehen und nicht schon ein Zwischenprodukt verkaufen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich werde demnächst auch ein Gespräch führen mit Detlef und Anne von Wollkraut, die da sehr gut vernetzt sind, glaube ich, was diese Kleinproduktion anbelangt, gerade jetzt was Schafe und Spinnerinnen und Färberinnen anbelangt. Das wird eine schöne Ergänzung zu unserem heutigen Gespräch, glaube ich.
Naja, in Deutschland gibt es so ein paar Unternehmen, die das auch machen, also die regionale Wollen versuchen zu verarbeiten. Das ist einmal die Elbwolle, die ist im Wendland, also da Lüchow-Dannenberg in der Ecke, seit 2016. Die sammeln auch Wolle kleiner Herden und auch von einheimischen Rassen, also auch etwas gröbere Wolle und versuchen das in der Region zu verarbeiten. Da gibt es Strickgarn und Teppiche und Decken und solche Geschichten. Dann gibt es noch die Nordwolle, das ist auf Rügen. Die haben, glaube ich, 2013 angefangen. Die haben ein ganz interessantes Projekt. Die machen nämlich Outdoor-Bekleidung, weil ja eigentlich der Loden, also so gefilzte, angefilzte Wollstoffe, das ist ja sozusagen die Outdoor-Bekleidung des 19. Jahrhunderts. Damit wurde ja auch der Mount Everest bestiegen mit solchen Klamotten. Und das ist ja ein ganz tolles Material. Also die stellen dann die Lodenstoffe her, die man dort über den Webshop auch vom Meta tatsächlich kaufen kann zum selber nähen, aber machen daraus dann sehr hochwertige Outdoor-Jacken und sowas. Das sind auch Wolle von Landschafen aus Deutschland, die hier in Deutschland verarbeitet wird, vom Pommerschen Landschaf. Also die bringt es dann zum Waschen auch nach Belgien und Polen. Ja. Die Spinnerei ist in der Lausitz, gewebt wird es in Tirschenreuth in Nordbayern. Zugeschnitten werden die Sachen auf Rügen in der Firmenzentrale und genäht wird es dann im Erzgebirge. Also das ist, also wenn man regional sagt, ist das auch so ein bisschen relativ, weil es sind wirklich alle Ecken des Landes und jeder Zwischenschritt, jeder Schritt wird wirklich woanders ausgeführt.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, im Moment das Regionalste, was man hinkriegen kann.
Aha. Ja, das ich meine, es ist wenigstens innerhalb Europas noch, ja. Oder in dem Fall sogar innerhalb Deutschlands, beziehungsweise wenn man jetzt Polen, Belgien als Nachbarländer dazu nimmt. Aber trotzdem hat dann so ein Kleidungsstück schon einige hundert Kilometer hinter sich.
Ja, einige tausend, würde ich fast sagen.
Ja, oje. Ja, die ich vorher erwähnt habe, Steiner 1888 in der Obersteiermark. Die haben tatsächlich einfach die ganze Produktion im eigenen Betrieb. Das fand ich spannend. Bis auf, dort kann man auch ab Fabrik quasi Stoffe kaufen, auch Lodenstoffe. Und die haben aber auch jetzt eine eigene Kollektion, eher so, sagen wir mal, Trachtenbekleidung. Ja? Sie liefern einerseits relativ viel nach Bayern und haben eine eigene Kollektion, lassen aber, glaube ich, nähen in Rumänien, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wegen Lohnkosten und so.
Ja.
Aber alles andere, ja, da kommt die Rohwolle, die wird dort vermischt und gefärbt und verstrickt. Verstricken tun sie nicht, sie weben, also wird versponnen, es wird gewebt, es wird gewalkt, alles im eigenen Betrieb. Das ist, das habe ich als, also so sehr spannend gefunden, dass auch so ein international agierender Betrieb so einfach im Salzburger oder im steirischen Bergland irgendwo untergebracht ist.
Und ich glaube, das ist relativ einzigartig, dass das wirklich so eine Wolltuchproduktion ist, die alle Stufen umfasst. Das also findet man in Deutschland wirklich nicht mehr. Da war es um 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts noch so, dass diese Tuchfabriken, dass die tatsächlich die gesamte Produktionskette abgedeckt haben, also vom Spinnen übers Weben und diese Nachbearbeitung, Walken oder irgendwie Ausrüsten. Aber irgendwie hat sich das dann im Laufe der Jahrzehnte so aufgespalten, dass es Spezialisierung gab und dass es man jetzt so eine vollstufige Wolltuchproduktion hat, das ist irgendwie Geschichte.
Spannend, spannend. Eine der Fragen, die wir uns vorab so gemeinsam gestellt haben, war, was kann man mit regionaler Wolle anfangen? Ja? Weil eben gerade Strickgarne und so geht ja der Trend eher für, also bei den Selberstrickerinnen ganz stark hin. Merino ist sowieso schon ganz üblich, aber halt auch Angora und dann Kaschmir oder mit Seide vermischt, oder mit, also möglichst zart und fein. Und ein bisschen habe ich das ja eh schon in dem einen Blogpost über Sabine und die steirische Wolle, haben wir das schon angesprochen, dass halt jede Wolle für was anderes gut ist auch, ja. Und eine Wolle vom, sage jetzt mal, Zackelschaf vom Steirischen kann ich mir nicht um den Hals legen, ja, da wäre die Wund gerieben, ja. Aber zum Beispiel für Filzschuhe wäre die Wolle toll. Während Merino-Wolle brauche ich eigentlich nicht für Filzschuhe verwenden, dafür ist sie viel zu weich und viel zu wenig widerstandsfähig, ja. Aber Merino ist für auf der Haut irgendwie gut, beziehungsweise wenn du sagst, fand ich ja spannend, dass du sagst, die machen Outdoor-Bekleidung, Nordwolle auf Rügen, genau, weil dafür, wenn ich da mehrere Schichten drunter habe, dann kann ich eigentlich wunderbar diese Eigenschaft der Wolle nutzen, dass die wasserabweisend ist, ja, und dass da auch echt drauf regnen kann und es geht nicht sofort durch. Das ist spannend, also diese Idee von, jede Wolle ist für was gut und man muss nur wissen, für welchen Zweck man welches Naturprodukt einsetzt, ja? Das finde ich einen spannenden Ansatz, wo es spannend wäre, das weiter zu verfolgen oder weiter auszubauen in die Richtung.
Ja, also ich sehe das tatsächlich auch, dass diese also Lodenproduktion, Loden oder Wollwalk, dass das im Grunde das Material wäre, was man aus den einheimischen Schafen sehr gut herstellen könnte. Im
Und das dann
Moment
auch für Überbekleidung.
ja, im
Entschuldigung.
Moment sind die Meterpreise für diesen Wollwalk von Nordwolle sind halt schon recht herausfordernd und ich schaue mir das immer mal von Zeit zu Zeit an, weil ich so einen Walkmantel habe, den ich eigentlich mal ersetzen müsste. Und dann überlege ich immer, kaufe ich da mal 3 Meter Walk, um ihn zu ersetzen aus einem ganz tollen einheimischen Walk, dann
Ja.
das wäre schon, also ich habe den Schnitt ja schon mal genäht und eigentlich wäre das eine relativ sichere Sache, aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Also ich muss ich ehrlich sagen, da bin ich irgendwie inhaltlich noch nicht bereit zu sagen, ja gut, ich gebe jetzt mal 150 € schon allein für den Stoff aus und nähe es mir dann, auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich gut wird und ich
Das
das Ding jahrelang
heißt,
trage.
der herausfordernde Preis ist 50 € pro Meter.
Ja, oder ich glaube sogar 60, so um den
Ja,
Dreh.
ja.
Ja, aber es ist klar, also mir ist es klar, wie dieser Preis zustande kommt. Ich finde das
Ja.
auch durchaus angemessen, aber es ist natürlich erstmal was, wo ich schlucke. Also für mich ist schon so ein Wollwerk, den ich irgendwo im Stoffladen kaufe für 30 € ist schon so eine Investition. Und ich so denke,
Ja.
ja, ich verstehe das alles, ich finde es gut, aber irgendwie, ich brauche noch irgendwie, um mich dran zu gewöhnen und zu sagen,
Ja.
dazu bin ich jetzt bereit.
Ja. Spannend, oder? Weil
Ja.
wenn ich so denke, gerade Outdoor-Bekleidung, die ist ja überhaupt nicht billig. Ich meine, ich bin Seglerin, mein Mann und ich, wir sind Segler und für so eine Segeljacke lege ich locker mal 250, 300 € hin. Und die ist aber Vollplastik. Ich meine, klar, mit
Ja.
den ganzen atmungsaktiven Schichten und was weiß ich was, ja, aber wenn ich mir so überlege, wie du jetzt sagst, ja, wenn ich da 2 bis 3 Meter brauche und halt, keine Ahnung, 180, 200 € hinlege für so einen Mantel, den ich dann aber die nächsten 20 Jahre habe, wahrscheinlich, weil ich ja, also
Ja.
in dem Fall würde ich einen Probemantel vorher auf jeden Fall empfehlen, dass man das zumindest, aber wenn du das schon mal genäht hast, ja, das ist doch echt spannend, diese, ja, Preis und Wert.
Ja, ich weiß, ich beobachte mich da selber auch immer ganz mit Interesse. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich wenig oder eigentlich gar keine Bekleidung mehr großartig kaufe. Also ich
Ja.
kaufe auch keine Outdoor-Jacken. Deswegen ist das für mich auch vielleicht so eine Schwelle, wo ich denke, puh, das ist aber ganz
Ja.
schön viel Geld,
Ja.
weil ich die
Ja.
Erfahrung nicht habe. Aber ja, also man muss halt einfach, wenn man diese regionalen Produkte fördern will und das gut findet, muss man einfach auch bereit sein, ein bisschen was auszugeben.
Ja.
Und ich sehe an mir selbst, dass ich auch ich trotz allem Verständnis da bis manchmal ein bisschen Schwierigkeiten habe.
Ja gut, aber wir sind ja auf dem Weg, ja. Wir sind
Ja,
ja
genau.
auf dem
Genau.
Weg des Sinneswandels und des Umdenkens und auch, also ich bin 100% davon überzeugt, dass die Preise, die wir so verlangen für die Stoffe, dass die einfach gerechtfertigt
Ja,
sind,
auf jeden Fall.
ja. Weil etwas, was wir in Europa produzieren, auch wenn es unter Umständen doch wieder ein paar hundert oder 1000 Kilometer innereuropäisch auf dem Buckel hat, aber trotzdem, die Preise müssen einfach andere sein, als da kann ja nicht davon. Ja, da kann ich nicht, keine Ahnung, 15 € den Meter veranschlagen, weil das kann sich gar nicht ausgehen. Das kann niemals, die sollen ja auch was verdienen dran.
Ja.
Okay, aber unser Aufruf, also mein Vorsatz an mich selber, ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, beziehungsweise jetzt nochmal auch schauen, ja, diese Lodenproduktion, was könnte ich, ja, mein Problem ist eher, dass ich gerade eigentlich nichts brauche, dass ich eigentlich gerade sehr gut ausgestattet bin mit sämtlichen Kleidungsstücken, aber ach, eins, was ich kaufen wollte. Ich wollte so gern beim einen Tweet vom Mühlviertler Waldschaf kaufen in Haslach. Und jetzt habe ich gehört, dass die Produktion eingestellt haben.
Ach nee.
Ich bin ganz traurig. Ich habe das so cool gefunden. Da gab es diesen Tweet vom Mühlviertler Waldschaf. Und die Produktionsstätte in Haslach ist jetzt aber anscheinend aus mehreren Gründen. Es ist jemand in Pension gegangen, der diese antiquarischen Webstühle bedienen kann und es wird wohl nicht mehr so viel gefördert und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie jetzt anscheinend, es zahlt sich wirtschaftlich nicht mehr aus und sie haben die Produktion eingestellt. Ich bin ganz traurig, weil ich wollte ja so gern am Debermarkt in Haslach dieses Jahr so einen Tweet kaufen, um mir
Ja.
ein Sakko zu nähen. Das wird
Ja,
jetzt
siehst du.
wahrscheinlich,
Das ist nämlich auch so ein Faktor. Wir hatten ja noch die Leitfrage am Anfang, was braucht es, um die regionale Woll- und Stoffproduktion bei uns wieder zu fördern oder voranzubringen. Und ich glaube, Know-how ist auch so ein ganz, ganz großer Punkt, das einfach fehlt jetzt, weil ja jetzt praktisch eine Generation lang wenig Textil direkt in Deutschland produziert wurde und die Leute, die sich da noch auskennen, im Pensionsalter sind. Die Maschinen wurden vielfach auch verkauft, also die ganzen Webereien und Spinnereien, die so von den 60er bis 80er Jahren geschlossen haben, da wurde dann oft der ganze Maschinenpark einfach so nach China verkauft oder nach Asien und lief dann da weiter. Und die Leute, die das bedienen konnten und die sich richtig auskannten, sind vielfach auch nicht mehr da.
Ja, wobei ich denke immer, da schwingt dann so ein, ach, das ist alles verloren und wir können das nicht mehr zurückholen. Oder nicht immer, aber oft schwingt das so mit. Ja, wie soll man das denn? Und ich denke halt, meine Güte, in anderen Bereichen wird jetzt auch Technologie wieder zurückgeholt. Ja,
ja.
Gerade nach, das ist das berühmte Beispiel von dem Containerschiff, das quer stand im Suezkanal vor kurzem. Ja, oder letztes Jahr war das, glaube ich, wo es dann plötzlich keine Herde mehr, also so Elektroherde keine mehr gab und plötzlich keine Chips, Computerchips mehr da waren und plötzlich, ich weiß nicht was. Und größere Firmen fangen jetzt an, gerade diese Produktion teilweise wieder zurückzuholen nach Europa. Ja? Und ich denke mir, wenn es in dem Bereich geht, wenn es im Bereich der Elektroindustrie möglich ist, da wieder was aufzubauen, dann müsste das doch eigentlich auch im Textilen möglich sein, wenn der Wille da wäre. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, davon gehe ich auch aus. Aber es ist halt ein Prozess, das wird lange dauern. Also es hat ja auch ein paar Jahrzehnte gedauert, bis das alles weg war und es wird sicherlich ein paar Jahrzehnte dauern, bis man nennenswert hier wieder was aufbauen könnte.
Ja, beziehungsweise, also wenn du vorher gesagt hast, das ist schon eigentlich seit Jahrhunderten so, dass wir globale Warenströme haben im Bereich der, also Wolltuche zum Beispiel oder einfach Wollfasern oder das ist schon. Das sind so Strukturen und Wege, die haben sich über Jahrhunderte jetzt so eingependelt, das änderst nicht von heute auf morgen. Ja. Das wäre ja seltsam, das kann man nicht von heute auf morgen umbrechen. Aber spannend. Okay, das heißt, zusammenfassend, wir haben Schafe, es fehlt ein bisschen an der, ein Engpass ist die Wollwäscherei, wo es gerade irgendwie zu wenig gibt. Dann kommt Spinnen und Weben. Das ist, glaube ich, im Bereich der Wolle noch besser als bei Flachs. Ne? Leinen, aber Leinen ist ein anderes Thema, da machen wir eine andere Folge. Aber es gibt Spinnereien und es gibt Webereien. Und dann die weitere Verarbeitung gibt es auch. Und es gibt, wir stellen fest, es gibt kleine bis mittelgroße Initiativen, die regionale Wolle wiederentdecken und sagen, ach, das ist doch ein tolles Produkt, lasst uns da was draus machen, anstelle sie zu kompostieren, sofort. Gut. Und der Aufruf an mich und an dich und an uns alle, ein bisschen drüber nachzudenken, was wir aus tollen Wolltuchen einheimischer Produktion uns Schönes nähen könnten.
Ja.
Wunderbar. Ich finde, das war jetzt gerade ein schöner, runder Abschluss.
Ja.
Vielen lieben Dank. Für das heutige Gespräch. Da waren ein paar Dinge dabei, die mich zum Nachdenken anregen und die ich so noch nicht gewusst habe. Und wir hören uns wieder bei einer weiteren Folge zum Thema einheimische Faserproduktion in einer der nächsten Podcast-Folgen.
Ja, wunderbar.
Vielen lieben Dank für das Gespräch und bis bald.
Ja, ich danke.
Zusammenfassung und Fazit dieser Folge. Dass der Bedarf an Wollstoffen nicht von den heimischen Schafen gedeckt werden kann und dass deshalb hochwertige Wolltücher aus dem Ausland importiert werden, hat eine lange, lange Geschichte. Länger, als mir vor diesem Gespräch bewusst war. In den letzten Jahrzehnten wurden aber auch viele heimische Tuchfabriken mitsamt dem für ihren Betrieb nötigen Know-how nach Fernost verkauft. In letzter Zeit gibt es aber vermehrt wieder lokale Initiativen, die heimische Schafwolle verarbeiten und hochwertige Produkte wie Heimtextilien und Outdoor-Bekleidung daraus herstellen. Wie ist das bei dir? Hast du dich schon einmal dafür interessiert, ob in deiner Umgebung Schafwolle verarbeitet wird? Hast du schon einmal solche regionale Wolle oder gar daraus produzierte Stoffe gekauft? Wenn du einen Schafwollverarbeitenden Betrieb in deiner Nähe kennst, den wir noch nicht erwähnt haben, schreib uns bitte einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast003. Dort kannst du gerne auch weitere Fragen und Anregungen hinterlassen. Wenn du auf unserer Webseite bist, dann abonniere doch auch gleich unseren Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du nämlich von neuen Podcast-Folgen und Blogposts automatisch informiert. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.